Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 14. Oktober 2022, gleich dem 22. März 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei. Unipolare Weltordnung verliert an Legitimität und fordert muslimische Einheit. Raisi. Asiens Sicherheit muss von innen kommen. Palästinensische Gruppen erreichen Versöhnungsabkommen, um jahrelange Spaltung zu beenden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei. Unipolare Weltordnung verliert an Legitimität und fordert muslimische Einheit. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sagte, die unipolare Weltordnung, in der ein oder zwei Staaten anderen Ländern ihren Willen aufzwingen, werden nicht mehr akzeptiert. Er machte die Bemerkungen am Freitagmorgen, als er eine Vielzahl iranischer Amtsträger und Gäste der 36. Internationalen Konferenz der Islamischen Einheit in Teheran empfing. Die politische Landkarte der Welt verändert sich, so Ayatollah Khamenei. Eine unipolare Welt, in der ein oder zwei Länder anderen Staaten und Nationen ihren Willen aufzwingen, hat ihre Legitimität verloren, sagte er und fügte hinzu, die Nationen sind erwacht, die unipolare Weltordnung wird nicht mehr akzeptiert und verliert nach und nach ihre Legitimität. In einem unipolaren System, betonte das Oberhaupt, würden arrogante Mächte wie die USA ihre eigenen Pläne entwerfen und sie anderen Ländern wie dem Irak, Syrien, Iran oder dem Libanon diktieren. Doch die Menschen der Welt haben die Wahrheit dieser Mächte erkannt und sind dagegen, dass ein oder zwei Staaten andere zum Gehorsam zwingen, sagte er. Ayatollah Khamenei erklärte auch, die islamische Einheit bedeute, vereint zu sein, um die Interessen der islamischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt zu schützen. Es erfordere nicht eine geografische Einheit, hob er hervor, da einige arabische Länder in den 1960er und 1970er Jahre versuchten, sich zu vereinen. Das ist unmöglich. Wir sollten zuerst die Interessen der muslimischen Welt erkennen. Dann sollten sich die Nationen darüber einigen und sehen, was diese Gemeinschaft zu diesem Zeitpunkt braucht. Sie sollten sehen, wer ihr Feind und wer ihr Freund ist und wie sie sich auf die Freundschaften einlassen sollten. Einheit bedeutet, gemeinsame Aktionen gegen die Anstiege der Arroganz durchzuführen, fügte er hinzu. Raisi, Asiens Sicherheit muss von innen kommen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran erklärte, dass die Interventionen fremder Länder keine Lösung für regionale Probleme seien und forderte eine eigenständige Sicherheit in Asien. Bei seiner Rückreise aus Astana, wo er am 6. Gipfel der Mitgliedsländer der Konferenz für Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, CICA, teilnahm, betonte er, die Intervention ausländischer Mächte in Asien trägt nur zu den Problemen bei. Am Flughafen Mehrabad sagte Präsident Raisi am Donnerstagabend nach seiner Rückkehr weiter, CICA sei ein wichtiger Mechanismus für die Konvergenz, Zusammenarbeit und Sicherheit des asiatischen Kontinents und hob hervor, die Islamische Republik Iran hat immer versucht, auf regionale Zusammenarbeit und Nachbarschaftspolitik zu achten. Und mit regionalen und überregionalen Organisationen wie CICA hat die Islamische Republik Iran von Anfang an zusammengearbeitet. Der Präsident der Islamischen Republik Iran fügte hinzu, unseren Erfahrungen entsprechend sollte die Sicherheit in Asien von innen herauskommen und die Einmischung von außenstehenden Ländern und Mächten in dieser Region ist keine Lösung für deren Probleme, sondern vielmehr ein Problem, das noch zu den Problemen hinzukommt. Bezüglich der Förderung der Beziehungen zwischen Iran und Kasachstan sagte er, Besuche des Präsidenten von Kasachstan in Iran sowie entsprechende Gegenbesuche und seine Teilnahme an regionalen Gipfeln und Treffen erweitern das Niveau der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. Er bewertete die Aufhebung der 14-Tage-Visa für Wirtschaftsaktivisten zwischen Iran und Kasachstan als eine der Errungenschaften seiner Reise und fügte hinzu, bei den Treffen, die wir mit den kasachischen Amtsträgern hatten, wurde die Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen betont. Und als erster Schritt wurde die Anhebung des Niveaus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Handelsvolumens mit Kasachstan auf 3 Milliarden aufgehoben. Palästinensische Gruppen erreichen Versöhnungsabkommen, um jahrelange Spaltung zu beenden. Palästinensische Widerstandsgruppen und Fraktionen im besetzten Westjordanland und im blockierten Gazastreifen haben in der algerischen Hauptstadt eine Einigung erzielt, um ihre jahrelangen Differenzen beizulegen. Die Vereinbarung kam am Donnerstag im Rahmen einer von Algerien vermittelten Initiative zur Versöhnung zwischen 14 Gruppen, darunter Hamas, Islamischer Dschihad und Fatah, zustande. Mustafa Barghouti, der Generalsekretär der politischen Partei der Palästinensischen Nationalinitiative, sagte, die palästinensischen Gruppen hätten nach 2-tägigen Rundtischgesprächen unter der Schirmherrschaft der algerischen Regierung vereinbart, die algerische Erklärung zu unterzeichnen und einen vereinten palästinensischen Nationalrat zu gründen. Nach langen Diskussionen einigte man sich auf eine Erklärung, die als algerisches Dokument zur nationalen Aussöhnung herausgegeben wird, sagte Barghouti. Es wurde vereinbart, den palästinensischen Nationalrat im In- und Ausland unter Verwendung eines proportionalen Vertretungssystems unter Beteiligung aller palästinensischen Fraktionen innerhalb eines Zeitraums von maximal 1 Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung der Erklärung zu wählen. Die Erklärung, sagte Barghouti, stelle auch sicher, dass die Fraktionen allgemeine Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Gazastreifen und im Westjordanland einschließlich des besetzten Al-Quds innerhalb eines Zeitraums von maximal 1 Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung der Erklärung abhalten könnten. Medienberichten zufolge würde die Erklärung die Vereinigung palästinensischer nationaler Institutionen, die Mobilisierung der verfügbaren Energien und Ressourcen zur Umsetzung von Wiederaufbauprojekten und die Unterstützung der Infrastruktur und des Sozialen für das palästinensische Volk auf eine Weise beinhalten, die ihre Standhaftigkeit angesichts der israelischen Besatzung schützt. Eine algerisch-arabische Arbeitsgruppe soll beauftragt worden sein, die Umsetzung der Bestimmungen des Abkommens in Zusammenarbeit mit palästinensischen Funktionsträgern zu überwachen und weiter zu verfolgen. Libanon stimmt Gasabkommen mit israelischem Regime zu. Der libanesische Präsident gab bekannt, dass er nach Rücksprache mit dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten des Parlaments seines Landes das maritime Demarkationsabkommen mit dem zionistischen Regime akzeptiert habe. Ab Oktober 2020 begannen unter Vermittlung der USA die technischen Verhandlungen zwischen dem zionistischen Regime und dem Libanon zur Beilegung der Grenzstreitigkeiten im Mittelmeer. Laut dem Bericht der Nachrichtenwebseite El Nashra sagte Michel Aoun, der Präsident des Libanon, am Donnerstagabend bei seiner Ansprache im libanesischen Fernsehen, dass dieses Land der endgültigen Version des maritimen Demarkationsabkommens mit dem israelischen Regime zugestimmt habe. Aoun brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Abschluss der Grenzverhandlungen ein positives Ende für den Libanon haben werde und dass dieses Abkommen zusammen mit dem Abschluss der Bohrungen im Qanar-Gasfeld ein Eckpfeiler für den wirtschaftlichen Aufstieg des Libanon sein werde. Michel Aoun betonte, dass es aufgrund dieses Abkommens nicht zur Normalisierung der Beziehungen mit dem israelischen Regime komme und fügte hinzu, der Libanon hat nicht einen Meter seines Territoriums an Israel abgegeben und wir haben alle unsere Rechte erhalten und das Kanalgasfeld vollständig übernommen. In diesem Zusammenhang sagte Elias Boussab, der stellvertretende Vorsitzende des libanesischen Parlaments und Leiter des libanesischen Verhandlungsteams mit dem amerikanischen Vermittler bei der Festlegung der Seegrenzen mit dem zionistischen Regime, dass die erzielte Einigung ein Sieg für den Libanon sei. Abdul Latif Rashid ist 5. Präsident Iraks. Nach der Auszählung der Stimmen der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen im irakischen Parlament hat Abdul Latif Rashid seinen Konkurrenten Barham Saleh übertroffen und ist somit neuer Präsident des Irak. Ein Jahr und 3 Tage nach der irakischen Parlamentswahl und nach langen Konflikten zwischen den beiden wichtigsten kurdischen Parteien fand am Donnerstag endlich die Wahl des neuen Präsidenten Iraks statt. Im ersten Wahlgang konnte Abdul Latif Rashid von der Patriotischen Union Kurdistans PUK mit 157 Stimmen und Barham Saleh mit 99 Stimmen, keiner von beiden die erforderliche Mehrheit gewinnen. Deshalb kam es zu einem zweiten Wahlgang, bei dem schließlich 162 von 269 Abgeordneten für Rashid stimmten. Der 78-jährige Abdul Latif Rashid war der irakische Minister für Wasserressourcen während der Regierungszeit von Nouri al-Maliki. Der neue irakische Präsident beauftragte Mohammad Shia al-Sudani mit der Bildung des Kabinetts. Nach Übernahme dieser Mission sagte al-Sudani in einem ersten Statement: Ich werde so bald wie möglich das Kabinett bilden. Um aus der politischen Sackgasse nach den Wahlen herauszukommen, gab der Koordinierungsrahmen der irakischen Schiiten vor kurzem bekannt, dass ihr einziger Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten Mohammad Shia al-Sudani sei und wies alle Gerüchte über einen Wechsel zurück. Gleichzeitig ist die Sadr-Bewegung einer der entschiedenen Gegner dieser Operation für den Ministerpräsidenten der nächsten Regierung und besetzte im vergangenen Monat durch ihre Anhänger das Parlamentsgebäude, damit die Parlamentssitzungen nicht stattfinden konnten. In diesem Zusammenhang teilte das schiitische Koordinierungskomitee am Donnerstag in einer schriftlichen Erklärung an den Vorsitzenden des irakischen Parlaments, Mohammad al-Halbusi, mit, dass sie die größere Fraktion des Parlaments mit 137 Sitzen bilde und laut Gesetz soll die größere Fraktion nach der Wahl des neuen irakischen Präsidenten den Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt vorstellen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 18 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Ghorbani mit dem Titel Tabi Keran, das heißt Bis in die Unendlichkeit.
گامی دیگر نمانده روزگارا، ای راز روزگارا، ای راز روزگارا. خسته از شب رو به ما، خسته از شب رو به ما، ای ابر همراهی کن، تا تر کند گلوی از جام چشم سارا، از جام چشم سارا، از جام چشم سارا. شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را، ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را، فردا دوباره آیم از راه نیزه دارا. وداع یارا ما را امان ندادن، روز وداع یاران ما را امان ندادن، دردا که تا بگریم، چون ابر در بهاران، چون ابر در بهاران، چون ابر در بهارا. زیر چتر باران گفتی خوش است بودن، گفتم کنار یاران، کنار یاران، یاران.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Seien Sie gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf unserer Reise in die Provinz Khuzestan im Südwesten Irans haben wir die natürlichen und geografischen Gegebenheiten dieses Landesteils erkundet. Heute besuchen wir die Provinzhauptstadt Ahvaz. Der Großraum Ahvaz liegt mit 7.848 Quadratkilometer Fläche im Südwesten Irans. Die Stadt Ahvaz ist das Zentrum des Großraums und der Provinz. Im Großraum Ahvaz sind wichtige Fabriken und Industrieanlagen angesiedelt, unter anderem riesige Öl- und Gasanlagen, Hüttenwerke, Pipelinewerke, Ahvaz-Hütten- und Pipelinewerke, Fabriken für Schwarzcarbon, Zuckerraffinerien, zahlreiche Kraftwerke und unzählige große Industrieunternehmen. Der Großraum gilt als Standort für Hütten und Stahlwerke und Zentrum der Provinz. Neben Industrie wird auch intensiv Landwirtschaft betrieben. Die Erde ist äußerst ertragreich. Hier werden Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse und Datteln angebaut. Die Ruinen der alten Stadt Ahvaz, der alten Brücke über den Karun-Fluss, die Hängebrücke, die Grabstätte von Ali ibn Mahzir Ahvazi, der Karun-Fluss und die anmutigen Küsten bieten unter anderem historische und natürliche Sehenswürdigkeiten der Provinz. Die Stadt Ahvaz zählt zu den Großstädten des Landes. Sie befindet sich im Zentrum von Großraum Ahvaz und Khuzestan-Plateau, 18 Meter über dem Meeresspiegel und 850 Kilometer von Teheran entfernt. Offiziellen Angaben zufolge leben 32% der Bürger der Provinz in der Großstadt Ahvaz. Einige der größten Mutterunternehmen Irans befinden sich in dieser Stadt. Sie ist 200 Quadratkilometer groß und zählt zu den weitläufigen Städten des Landes. Der Fluss Karun entspringt den Bakhtiari-Bergen und gilt als wasserreichster Fluss des Landes. Er zieht durch Ahvaz und teilte die Stadt in einem westlichen und einem östlichen Bezirk. Der Karun ist mit seiner 950 Kilometer Länge der längste Fluss, der nur durch Iran fließt, und er ist der einzige befahrbare Fluss im Land. Er liefert zudem das Trinkwasser der Stadt. Die Windungen haben die gesamte Provinz in einer beispiellosen Ebene verwandelt. Auf den Karun wurden einige Staudämme gebaut. Die wichtigsten nennen sich Karun 1, 3, 4, Masjed Suleiman und Gatwand Ulia und Gatwand. Die Industrieanlagen werden von Industrie- und Verwaltungsanlagen der Südölgesellschaft und der Nationalen Bohrgesellschaft begleitet, so dass Ahvaz zu einem der wichtigsten Industriestandorte des Landes avanciert ist. Aus diesem Grund nimmt sie zahlreiche Auswanderer auf. Ahvaz befindet sich auf dem sehr wichtigen Knotenpunkt und der Transitroute, die über Land-, Luft- und Schienenwegen alle anderen Landesteile mit den wichtigen Häfen in Abadan, Khorramshahr, Imam Khomeini und Mashhad verbindet. Über Geschichte und Alter von Ahvaz liegen keine ausreichenden Informationen vor, doch aus dem Erhaltenen geht hervor, dass sich die Elamiten erstmals hier ansiedelten. Die Stadt wurde wiederholt zerstört und wieder neu aufgebaut. Die Elamiten bauten auf dem Boden des heutigen Ahvaz die alte Stadt Tariana, die mit dem Zerfall der Elamiten unterging. Der Sassanidenkönig Ardeshir I. baute Tariana nochmals auf und nannte sie Hormuzd Ardeshir. Ardeshir ließ auf dem Karun einen Damm bauen, sodass die Stadt wieder in Wohlstand und Fortschritt aufging und zum Zentrum von Susiana, Khuzestan wurde. Unter den Sassaniden stieg Ahvaz zu einer wichtigen Stadt und zum Standort für die damalige Textilindustrie auf. Die Stadt war ein Christenzentrum und Sitz der Bischöfe von Khuzestan. Ahvaz oder Hormozd Ardeshir zählte aufgrund ihrer Nähe zum befahrbaren Karun zu den wichtigen Umschlagsplätzen des Landes. Wissenschaftliche und kulturelle Zentren wie die Jundishapur-Universität in Ahvaz demonstrieren die Bedeutung dieser Region, die große Medizinwissenschaftler aus Griechenland, Ägypten, Holland und Rom aufnahmen. Hier behandelten namhafte Ärzte die Patienten und bildende Studenten aus. Die medizinische Universität, auf Geheiß von Shapur I., 241 bis 271 nach Christus gebaut, wurde von Shapur II. Renoviert und unter Anushiravan ergänzt und erweitert. Nach der Offenbarung des Islam wurde Hormozd Ardeshir in Suqalahwas umbenannt. Unter dem Umayyaden und Abbasiden blühte Ahvaz weiter auf und galt als Umschlagplatz und Anbauzentrum für Zuckerrohr. Ende des 3. Jahrhunderts im Mondkalender ging die Stadt schließlich auf Untergang zu. Später versuchte man sie wieder zur alten Größe zu bringen, doch die Zerstörung des großen Staudammes Mitte des 9. Jahrhunderts im Mondkalender wurde der Stadt doch zum Verhängnis. Mit dem Bau des Suezkanals, 306 im Mondkalender, haben sich die Europäer wieder dem Süden Irans für ihre imperialistischen Pläne zugewandt, so dass die Stadt nochmals aufgebaut und der Handel dort wieder angekurbelt wurde. Nasreddin Shah nutzte die Gelegenheit, um die Schifffahrt auf Karun auszubauen. Durch den Statthalter von Khuzestan ließ er im alten Ahvaz eine Hafenanlage bauen, die Nasseri-Hafen genannt wurde. Damit änderte sich auch der Stadtname und wurde fortan Nasseriye genannt. 314 im Sonnenkalender beschloss das damalige Kabinett, der Stadt wieder ihren alten Namen Ahvaz zu geben. Aus dieser Provinz sind große Wissenschaftler, Geistliche und Dichter hervorgegangen. Abu Nawas Hassan ibn Hani Khuzestani zählt zu den großen Dichtern der arabischen Sprache. Abdullah ibn Maymun Ahwazi, Nobacht Ahwazi Munajjem und Söhne, Jurjis, der Sohn von Bakhtishu Gandhi Shapuri und arabischsprachige schiitische Dichter wie Ibn Sakit und Debel Khazai sind weitere Dichter aus dieser Region. Die Letzteren priesen das Velayat und Imamat der Prophetennachfahren. Die Brücken der Stadt sind wahre Attraktionen. Zurzeit verbinden 8 Brücken die Ufer des Karun und den westlichen und östlichen Teil Ahvaz miteinander. Die erste Brücke der Stadt, Siyah Pol, ist für den Schienenverkehr gedacht. Pol Sefid ist die erste Hängebrücke Irans. Pol Fulad ist die 4. Stahlbrücke auf der Welt. Pol Kabli ist die größte Schrägseilbrücke im Nahen Osten. Sie alle sind ihrem Design und ihrer Ausführung einzigartig. In der Stadt stoßen wir auch zahlreiche historische Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Saroy-e-Ajam wurde 1382 in diese Liste aufgenommen. In der Vergangenheit galt das Gebäude als eines der Karawansereien von Scheich Hazal. Später wurde es als Bazar und heute wird es als Lager benutzt. Es ist einstöckig und mit Ziegelsteinen verziert. Die Säulen werden von Stein bedeckt, zahlreiche Nischen, ein Steinboden und Holzfenster und Türen fesseln den Blick der Besucher, abgesehen von der einzigartigen Architektur. Die zuvor angedeutet befindet sich die Grabstätte von Aliebne Mahziar in Ahvaz. Sie wird von Liebhabern der Prophetenfamilie und der Unfehlbaren stets besucht. Aliebne Mahziar Ahvazi Duraqi wurde 125 im Mondkalender geboren. Er zählt zu den großen Persönlichkeiten des Islam und der Schia. Er stammt aus Iran und lebte bis 254 im Mondkalender. Er gilt als einer der größten Rechtsgelehrten und Hadith-Forschern der Schia und als geistiger und sozialer Ideologe der Schiiten in Khuzestan in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Hijra. In seinen wertvollen Werken zeigt er Iranern den Weg der Prophetenfamilie. Neben seinen geistlichen, spirituellen und wissenschaftlichen Errungenschaften wird er auch als politischer und wissenschaftlicher Theoretiker hochgeschätzt. Seine Werke in der Rechtslehre sind sehr bedeutend. Sheikh Tusi, hochgeschätzter islamischer Rechtsgelehrter, schreibt in seinem Buch Rejal: Aliebne Mahziar war ein Gefährte von Imam Javad und Imam Hadi. Er war ein großer Wissenschaftler mit zahlreichen Überlieferungen. Er lernte die Rechtslehre und religiösen Gebote. Er berief sich auf Überlieferungen von Imam Reza und Imam Javad und war ein Vertrauter und Bevollmächtigter von Imam Javad. So genoss er einen hohen Rang, der auch bei Imam Hadi zur Geltung kam. In manchen Regionen war er Statthalter des Imams. Für weitere Informationen über die Region und Stadt müssen Sie sich leider wieder eine Woche gedulden, da unsere Zeit wieder um ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amire Karimi mit dem Titel Marde Khurshid, auf Deutsch Der Mann der Sonne.
خنده ها خشکیده از دم، شاخه ها پوسیده و زن، قصه ها سر تا سر پیز، چشم های دختران در خاک مدفون، نخل ها را ریشه در خون،
آسمان سردی افق سر گشت بیمار شب بیمار ترس و تشویش در شبان تلخ این شب روز و خورشید با زمین شهر شب قهر کوچه ها مردی بر تن این خاک عطران کاش بارانی ببارد کاش باران از دل خاک شاخه ای از گل برآرد
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Heute werden wir, liebe Hörerfreunde, die Rechte der muslimischen Glaubensbrüder und Schwestern behandeln. Ein gesunder Mensch besitzt einen starken sozialen Geist. Er zieht sich nicht aus der Gesellschaft zurück. Er nutzt die Erfahrungen der anderen in seinem gesellschaftlichen Leben und gibt seine Erfahrungen an die anderen weiter. Allerdings ist das gesellschaftliche Leben heute zum Teil mehr oberflächlich geworden. Es leben viele Menschen auf engem Lebensraum, aber sie wissen wenig voneinander. Sie verkehren gar nicht oder nur sehr wenig mit ihren Mitmenschen, weil sie sich für besser halten. Ihre mitmenschlichen Beziehungen sind oberflächlich und nur beschränkt. Dieser Zustand ist zu einer sozialen Störung im modernen Leben geworden. Er hat Folgen und lässt zum Beispiel Egozentrik und die Suche nach dem eigenen Vorteil überhand nehmen. Der Islam spornt zum gesellschaftlichen Leben an. Das Gesellschaftsleben übernimmt laut dieser Lehre eine dynamisch vitale Rolle. Jedes Mitglied in einer islamischen Gesellschaft sollte darum bemüht sein, den anderen einen Freundschaftsdienst zu erweisen und Gutes zu tun oder bei der Lösung von Problemen zu helfen. Der Prophet des Islams sagte darüber: Die höchste Klugheit besteht nach der Religiosität darin, den anderen Menschen Nächstenliebe zu erweisen und allen Gutes zu tun, ob sie gut oder schlecht handeln. Damit die Menschen enge und freundschaftliche Beziehungen untereinander pflegen und Verantwortung füreinander empfinden, hat der Islam ein festes Fundament für ihre Beziehungen gelegt. Eine der elementaren Losungen des Islams ist die Devise der Brüderlichkeit unter den Muslimen. In der Sure Hujurat, der Sure 49, wird verkündet, dass sich die Gläubigen einander Brüder sind. Gemäß diesem islamischen Grundsatz sind die Muslime ungeachtet von Rasse und Abstammung oder Sprache einander gleich, in welchem Teil der Erde sie auch immer leben. Diese enge Verbindung wird in der beeindruckenden Zeremonie des Hadsches, zu der sich Muslime aus aller Welt im Zentrum des vereinigenden Ein-Gott-Glaubens der Kabe in Mekka versammeln, deutlich spürbar.
Der Islam betrachtet die Muslime als eine große Familie. Wenn ein Mitglied dieser großen Familie Probleme hat, so betrifft es auch die anderen Mitglieder. Gott hat sogar alle Menschen seine Familie genannt und gesagt: Unter ihnen mag ich die am liebsten, die am liebevollsten zu den Menschen sind. Der Islam lehnt daher die Gleichgültigkeit gegenüber der Gesellschaft und ihren Mitgliedern ab. Der Islam gilt eine solche Unbeteiligtheit als Antiwert. Deshalb wurden die Menschen auf verschiedene Weise vom Islam aufgerufen, gegenüber den Mitgliedern der Gesellschaft und deren Schicksal Verantwortung zu spüren und einen wirksamen Beitrag zur Lösung ihrer Probleme zu leisten. In einem bekannten Wort des Propheten des Islams heißt es: Wer den Tag beginnt, ohne auf die Angelegenheiten der Muslime zu achten, ist kein Muslim. Um die Würde der Glaubensgeschwister zu wahren, ist die Beachtung einer guten Sitte und moralischen Grundsätze notwendig. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, hat daher in seinen Erziehungs- und Rechtslehren auf solche Regeln hingewiesen. Er sagt: Das Recht deiner Glaubensgeschwister besteht darin, dass du dir von Herzen ihre Gesundheit wünschst und ihnen Freundschaft und Nächstenliebe zuteilwerden lässt. Mit den Schlechten sollst du Nachsicht üben und versuchen, in ihnen eine bessere Beziehung hervorzurufen. Du sollst um ihre Besserung bemüht sein und den Guten gegenüber sollst du dankbar sein. Ärgere und bekümmere sie, die Glaubensgeschwister, nicht. Wünsche ihnen das, was du dir selber wünschst, und befinde das für sie als schlecht, was du für dich selber als schlecht befindest. So bete für alle, hilfe allen und würdige jeden von ihnen entsprechend der Stufe, auf der er steht. Der Islam betont deshalb die guten Beziehungen zu den Mitgläubigen und die Beachtung ihrer Anliegen, weil er möchte, dass in der islamischen Gemeinschaft Sicherheit und vollständiges Wohl und gesunde Verhältnisse herrschen und dass niemand fürchten muss, in Wort und Tat schlecht behandelt zu werden. Er will auch nicht, dass jemandem im Geiste ein Unrecht geschieht. Was den Menschen vom Tier unterscheidet und über dieses stellt, so wie im Glanz und Entwicklung beschert, ist der Geist des Sichhelfens und der Zusammenarbeit. Eine höhere Entwicklung der Gesellschaft ist möglich, wenn unter den Menschen Vertrauen existiert. Der Heilige Koran hat daher in den Versen 11 und 12 des Sure Hujarat einige moralische Grundsätze hervorgehoben, durch deren Beachtung die Menschen sich zueinander so verhalten, dass sie gegenseitig ihre Würde bewahren und korrekte Beziehungen pflegen. Aufgrund dieser Verse müssen sich die Muslime schlechten Verhalten wie Verspotten, Beschimpfen, Verleugnen, Meckern, grundlose Verdächtigungen und Beitreten schlechter Eigenschaften enthalten, weil diese Eigenschaften nur Misstrauen in der Gesellschaft verbreiten und den gesellschaftlichen Beziehungen den Boden entziehen. Stattdessen sollen sich alle um gute moralische Eigenschaften bemühen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.